Herzlich willkommen zu unserer Folge des Podcastes diese Woche. Als Gast haben wir Gerd Bergmann bei uns, der mit uns über Mannsein sprechen möchte. Das war unser Drei-Fragezeichen-Intro, das wir gerade eingespielt haben. Willkommen, Gerd.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Ist übrigens ein wildes Intro.
Danke, danke. Schön Disco hier verkörpern. Wichtig.
Wir sind alle eingestimmt.
Yeah.
Gerd ist der Vater von Jonathan und Benny und Carina aus unserer Jugend.
Und Samuel auch. Aber und
Samuel gehört
kommt
auch
er eigentlich dazu. Im Winter jetzt in die Jugend?
Nee, im Sommer.
Im Sommer,
ein halbes
okay.
Jahr fehlt noch. Dann sind dann alle vier vertreten.
Ich dachte, er wäre 12 oder so. Ich habe gar kein Altersgefühl
der
gehabt.
Der ist 15, der wird jetzt im August 16.
Ah, okay. Ja, sie sehen zu selten wahrscheinlich, deswegen. Genau, Gerd, du hast lange Jahre gar nicht in Deutschland gewohnt. Willst du uns eine kurze Biografie geben, wer du bist und wieso du dann doch wieder hier bist?
Ja, sehr gerne. Also ich bin in Uruguay geboren. Mit 10 sind meine Eltern dann nach Espelkamp gekommen, bin hier aufgewachsen, habe dann mit 18 einen Ruf in die Mission gekriegt und meine jetzige Frau tatsächlich parallel dazu auch und bin seit 26 Jahren glücklich mit Rosi verheiratet und wir haben, wie gesagt, unsere 4 Kinder. Und wir sind dann 99 in den vollzeitlichen Missionsdienst gegangen, waren erst 5 Jahre in England und jetzt danach 16 Jahre in Chile und seit 2 Jahren sind wir wieder in Deutschland und machen unsere Missionsarbeit allerdings weiter. Wir haben ein Bibelinstitut für Leiter, wo wir Online-Kurse anbieten und in verschiedenen Sprachen arbeiten.
Du hast 2 Sachen gesagt, auf die ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen möchte, aber ich fange mal mit dem ersten an. Du sagtest, du hast einen Ruf in die Mission gespürt. Wie sieht das, also wie sieht das praktisch aus? Hast du geträumt, dass Gott dich in Chile sehen will? Oder?
Ja, kann ich gerne erzählen. Also ich war mit 17 das erste Mal bei einem Missionseinsatz. Das fand ich ganz spannend und ganz begeisternd. Das war das erste Mal, wo ich über den gemeindlichen Tellerrand hinausgeschaut habe. Und zwar war das in Würzburg, da haben sich 600 Jugendliche aus ganz Deutschland getroffen. Das wurde von OM organisiert und dann gab es so ein paar Themen zur Mission und dann wurde das aber ganz praktisch. Dann sind wir sozusagen auf die Straße gegangen, Straßeneinsätze gemacht, Krankenhauseinsätze gemacht und abends gab es dann offene Abende. Und parallel gab es dann so ein Fürbittegebet und ich habe dann tatsächlich erlebt, wie ein junger Mann, mit dem ich auf der Straße gesprochen habe, Interesse gezeigt hat, auch zu den Abenden kam und sich tatsächlich danach auch bekehrt hat. Und als ich wegfuhr, hatte er sich noch nicht bekehrt, aber ich hatte so eine richtige Gebetslast für ihn und dann eine Woche später schrieb er mir dann, dass er sich bekehrt hat.
Das fand Hammer.
Ja, das war für mich ein sehr tief prägendes oder einschneidendes Erlebnis und ich habe tatsächlich 2 Monate danach sowas wie eine spürbare Gegenwart Gottes gehabt. Also ich konnte sozusagen ich hatte ein sehr starkes Bewusstsein gefühlt, konnte ich einfach Gottes Nähe fast anfassen. Und das war für mich sozusagen der Einstieg in die Mission. Da wusste ich, das ist was für mich. Und dann gab es nächstes Jahr über Ostern die gleiche Aktion wieder in Bonn. Das war damals die Hauptstadt von Deutschland noch. Und viele Jahre ist es her. Und dann hatten die an dem dritten Abend so einen Aufruf, wer sein Leben für die Mission geben möchte. Und dann bin ich da aufgestanden. Ich empfand, das war so mein Weg. Und seitdem ist das für mich so der Ruf, die Berufung. Dann kamen noch mehrere Schritte. Aber ich weiß noch, in die Abi-Zeitung haben alle Berufswünsche geschrieben. Die einen da Wirtschaftsexperten oder Zahnarzt oder BWL-Studenten. Und ich habe halt Missionar hingeschrieben. Und dann geht die Geschichte noch weiter. Was macht man denn als Missionar? Aber das war mal so mein Einstieg in die Mission.
Du hast noch eine zweite Sache gesagt. Und das ist auch der Grund, warum du heute hier bist. Ihr macht momentan Missionen weiter. Mhm. Und du sagtest, ihr habt eine Leiterschaftsschule.
Ja.
Also wie sieht das konkret aus? Was ist deine Aufgabe? Vielleicht dein Alltag?
Okay. Ja, wir haben, dazu muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Wir haben, als wir nach England gingen, lange mit Jugendlichen gearbeitet und ihnen geholfen, erste Schritte in die Mission zu gehen. Da haben wir 6-monatige Jüngerschaftsschulen angeboten und dann mit Jugendlichen auch kurzzeitige Einsätze veranstaltet, geleitet. Das war so eine Zeit in England. In Chile hatten wir dann den Auftrag, einen Lehrdienst zu entwickeln und ich habe dann 2004 einen Kurs in den USA zur Weiterbildung gemacht und da kam mir inhaltlich ganz stark das Kreuz und die Person von Jesus ins Blickfeld, wo ich auch empfand, das ist sozusagen unser inhaltlicher Schwerpunkt. Und das haben wir jetzt seit 2004. Machen wir das? Ich habe dann dort innerhalb des Missionswerkes gelehrt. Das ist ja, da kamen ja viele Jugendliche zur Weiterbildung. Da haben wir dort gearbeitet und haben dann 2009 angefangen, unsere eigenen Kurse, unseren eigenen Dienst aufzubauen. Der hieß ursprünglich Gnadendienst, einfach die Gnade des neuen Bundes zu verkündigen. Und 2015 haben wir dann tatsächlich angefangen, mit Pastoren zu arbeiten. Und der Kernvers für uns war, wo Jesus sagt, komm, folge mir nach und ich will dich zu Menschenfischern machen. Also dieses Ich will dich machen. Jesus ist der Macher und unser vollständiger Titel ist Bibelinstitut für transformationelle Leiterschaft oder verändernde Leiterschaft, dass Jesus uns sozusagen von A nach B führt und dass es eine übernatürliche Veränderung gibt, wenn wir ihm nachfolgen. Und mein Alltag sieht zurzeit so aus, dass unser Bibelinstitut 14 Module hat. Im Moment schreibe ich die. Ich arbeite zurzeit als Autor. Ich fange jetzt langsam wieder an, auch zu reisen. Wir haben ein spanisch sprechendes Team und ein englisch sprechendes Team und wir bieten 3-monatige Online-Kurse an, wo wir lehren, Kleingruppenarbeit machen und dann haben wir auch eine intensive 3-wöchige Kurs, wo wir das auch anbieten.
Richtiger Weltenbummler bist du.
Also, ja, das war mein Vorrecht, dass ich verschiedene Länder bereisen konnte. Meine Geschichte ist allerdings, dass ich erst Missionar war und dann so richtig den Kern der guten Nachricht verstanden habe. Das kam bei mir recht spät. Also ich hatte 2004, wo ich diesen Kurs gemacht habe, eine Begegnung mit Jesus als dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Und da habe ich Sachen noch mal tiefer vom Evangelium verstanden, was ich vorher nicht so hatte. Ich habe sonst eher eine gesetzliche Schiene gefahren und das war für mich dann ein Vor- und Nachher-Erlebnis. Und das war für mich ein tieferes Verständnis vom Werk des Kreuzes.
Hammer. Ist doch, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Und deswegen bist du heute hier, Gerd. Und bevor wir, unser Gespräch ist schon so ernst und so sinnvoll und davon wollte ich eigentlich noch ein bisschen wegkommen.
Alles klar.
Wir machen das im Podcast so, wenn wir Gäste da haben, die nicht in der Jugend sind, die okay. nicht Teil der Jugend sind, dann wollen wir die natürlich besser kennenlernen.
Sehr gerne.
Das machen wir hier generell heute, weil du beim Podcast dabei bist. Ich möchte dich aber auch eine Minute lang einfach heftig unnötige Fragen stellen.
Okay.
Das sind so Entweder-Oder-Fragen, zum Beispiel Tim oder Philipp, was sagst du? Nein.
Ich denke, Hugo würde ich dann sagen.
Und ja, das machen wir jetzt eine Minute und du antwortest einfach so schnell du kannst und dann haben wir ganz viele Antworten, die wir eigentlich nicht wissen einzuordnen, aber die hast du dann halt gegeben.
Alles klar.
Okay.
Solange ihr mich nicht nach meinem Körpergewicht fragt, dann...
Machen wir nicht.
Alles klar.
So, okay, dann fangen wir an. Sommer oder Winter?
Sommer, eindeutig.
Hund oder Katze?
Hund.
McDonald's oder Burger King?
Burger King.
Müsli oder Cornflakes?
Müsli.
Duschen oder Baden?
Duschen.
Obst oder Gemüse?
Obst.
Samstag oder Sonntag?
Samstag.
Tag oder Nacht?
Tag.
Grün oder Gelb?
Grün.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Zitrone oder Pfirsicheistee?
Pfirsicheistee.
Haus oder Wohnung?
Haus.
Strand oder Berge?
Strand.
Habt in Chile beides, ne? Musst du überlegen.
Ja, aber wir haben am Strand gelebt.
Okay. Neubau oder Altbau?
Neubau.
Fernsehen oder Buchlesen?
Buchlesen.
Wassermelone oder Honigmelone?
Wassermelone.
Fahrrad oder Roller?
Fahrrad.
Spider-Man oder Batman?
Batman.
Pizza oder Hamburger?
Hamburger.
Kino oder Theater?
Kino.
Komödie oder Krimi?
Komödie.
Zu Hause oder weg sein?
Zu Hause.
Ja, das war's schon.
Cool.
Ja, und jetzt wissen wir dich ein bisschen besser einzuordnen.
Jetzt wissen wir, dass du viel reist, aber eigentlich lieber zu Hause bist.
Ja.
Ja, naja, gerade wenn man viel reist, dann macht ja, das zu Hause okay, sein ein bisschen genau. mehr Spaß. Ja, so von daher.
Boah, das, also der Nachteil in diesem Interview ist, dass man danach eigentlich so anfangen will, aber jetzt sind wir so wieder voll weg beim Thema.
Ja, nee, wir schaffen
gut, kein Thema.
Und jetzt brauchen wir eine Überleitung.
Okay.
Du kannst ja nochmal das Lied von Herbert Grönemeyer spielen, ne?
Machen wir weiter Play.
Aber das Lied war eigentlich voll der gute Einstieg.
Ja.
Weil was würdest du sagen, Gerd, ab wann ist ein Mann ein Mann?
Genau. Ja, weil man die berühmte Pubertät überlebt hat, ne? Also ab wann ist ein Mann? Das ist eine Frage, die stellen sich Jugendliche auf der ganzen Welt. Ab wann ist ein Mann ein Mann? Also ich weiß gar nicht, ob es da so einen Tag gibt oder einen Moment. Manchmal denkt man ja, das ist ein bisschen wie so ein Führerschein. Den kriegt man mit 18 und dann hat man den für den Rest des Lebens. Ich verstehe Mann sein, so ein bisschen auch als Mann werden. Es gibt schon einen konkreten Übergang und vielleicht fehlt uns in der heutigen Gesellschaft auch so ein bisschen das Ritual oder der Test. Also es gibt ja afrikanische Stämme, da musst du einen Löwen erlegen oder Indianerstämme, da musstest du in den Wald gehen und deine Berufung entdecken. Eine Sache, die mir wichtig wurde, ist, wenn man lernt zu kämpfen, wenn der Krieger in einem hervorgerufen wird und wenn es nicht mehr darum geht, zu konsumieren und etwas, dass etwas für einen getan wird, sondern dass man selbst Verantwortung nehmen kann. Aber ich nenne das mal, wenn man zum Kampf herausgerufen wird. Wir haben ja im ersten Johannesbrief gibt es ja die drei Kategorien von Babys, junge Männer und Väter. Und da gibt es so zwei Aspekte, wo es heißt, ich kann das mal vorlesen. Ich schreibe an euch junge Männer, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen trägt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Also da wird jetzt zweimal so dieser Aspekt des geistlichen Kampfes gebracht. Und man würde jetzt keine Babys in den Krieg schicken, aber junge Männer schon. Und von daher möchte ich mal so als Überschrift die Fähigkeit, Gottes Wort nicht nur konsummäßig zu lesen, sondern auch zu verstoffwechseln und dann aufzustehen und für andere zu kämpfen und offensiv das Evangelium zu bringen. Das ist jetzt ein erster Einstieg. Ich denke, die Frage ist noch viel vielschichtiger. Ich habe auch noch mehr Levels an Antworten, aber vielleicht erstmal soweit.
Ich will da an eine Sache anknüpfen, und zwar gerade in unserem Gemeindekontext, im russlanddeutschen Kontext, erlebt man oft, dass mit Mannsein auch anderes verbunden wird. Zum Beispiel ist immer so ein Klischee, Männer mögen grillen, Männer mögen kein Gemüse, Männer gehen wandern und sowas alles. Und
ganz viele Kilometer wandern, ne?
Ja, genau, Männer müssen mindestens ein Haus schon gebaut haben.
Eben, ja. Eben. Also es schwingen so Sachen mit dem Wort Mann mit, die aber wirklich aus dem kulturellen Kontext kommen. Und ich erlebe aber einige Männer, die eben nicht so sind. Und wo es dann auch die Frage natürlich stellen könnte, bin ich irgendwie falsch oder mache ich was falsch? Bin ich nicht ein Mann, wie ein Mann sein sollte? Und du hast ja in einer anderen Kultur komplett gelebt, mit vielleicht anderem Mannsein. Gibt es da Unterschiede zu uns? Ist das ähnlich? Und was denkst du über diese konstruierten Bilder, diese kulturellen Bilder?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich denke, wir alle leben ja in einem gewissen kulturellen Kontext und das ist gar nicht so schlecht. Mannsein ist sehr vielfältig. Es kann auch sehr männlich sein, ein Künstler zu sein. Es kann sehr männlich sein, ein Autor zu sein. Es kann sehr männlich sein, ein Handwerker zu sein. Ich denke, da kommen wir so ein bisschen auf die Identitätsebene zu sprechen. Ich denke, körperlich ist es gar nicht so schwer, Mann zu werden. Man muss nur lange genug atmen und Müsli essen und dann klappt das schon. Seelisch und emotional ist es eine ganz andere Geschichte. Und ich denke, da macht sich das gar nicht so sehr an äußeren Dingen fest, auch, aber ich denke, im Kern ist es auch eine seelische Entwicklung. Die erste Frage für mich wäre so, wie ist deine persönliche Beziehung zu deinem biologischen Vater? Wie ist deine emotionale Verbindung? Empfindest du, dass du gerne mit ihm bist? Fühlst du dich von ihm bestätigt? Weil unser Vater ist sozusagen der erste Mann in unserem Leben, die Mutter ist die erste Frau. Und das prägt schon sehr stark. Und je nachdem, wie gesund oder ungesund diese Beziehung ist, hat man es leichter oder schwerer, ins Mannsein reinzukommen. Ich denke, das ist unsere Berufung als Väter, Sprungbrett zu sein und Förderer zu sein. Und wenn das konfliktiv oder schmerzhaft ist, dann hat man eine Vaterwunde. Und die haben eigentlich die meisten. Also ich habe jetzt viele Jahre mit Jugendlichen gearbeitet und da so ein Wochenseminar über das Vaterherz Gottes gegeben. Und das war dann auch ein Freiraum, so ein bisschen die Vaterwunde anzuschauen. Und das haben auch sehr viele. Wenige haben auf Herzensebene eine gute Beziehung zu ihrem eigenen Vater. Ich rede jetzt mal zu den jungen Männern. Nur das ist sozusagen der erste Türöffner. Die zweite Frage ist, wie ist an sich deine Geschichte mit Männern oder Jungs? Warst du beliebt? Warst du eher ein Außenseiter? Wurdest du mal verprügelt? Wurdest du sogar misshandelt? Da gibt es ganz dunkle Geschichten. Und je nachdem bringen wir sozusagen unsere Blockaden oder unsere Förderungen mit. Ich vergleiche das Mannsein so ein bisschen wie einen seelischen Baum. Auf dem wurde entweder mit einer Axt rumgehauen oder der wurde gedüngt und gefördert. Und ich denke, das Evangelium fängt da an, dass Jesus auch am Kreuz gestorben ist, um uns diesen Zugang zum perfekten himmlischen Vater zu schenken. Und ich denke, im Kern ist dieses Mannsein etwas, was wir in Jesus erleben und durch unsere Verbindung zu einem perfekten himmlischen Vater auch daran reifen können. Und da gibt es für viele eine Erlösungsgeschichte. Manche haben da überhaupt keine oder sehr wenig Müll oder belastendes Gepäck, was sie seelisch mit sich bringen. Andere haben da richtig schwere Rucksäcke. Nur das Krasse ist, dass das Kreuz für alle eine Antwort hat in diesem Bereich.
Ich habe da jetzt drei Sachen rausgehört. Das war erstens die Beziehung zum eigenen leiblichen Vater.
Ja.
Das heißt, wenn man sich vornimmt, hey, ich möchte an mir arbeiten, ich möchte reifen, ich möchte erwachsen werden, dann sagst du, es ist auf jeden Fall hilfreich, an der Beziehung zum eigenen Vater zu arbeiten.
Mhm.
Zweitens, an der Beziehung zu vielleicht gleichaltrigen Männern
ja.
oder Jungs zu arbeiten. Und drittens, an der Beziehung zu Gott zu arbeiten.
Super, hast du gut auf den Punkt gebracht.
Ja, aber ich wollte es nochmal praktisch werden lassen, dass man, ich habe mir schon oft vorgenommen, ich nehme es immer noch manchmal vor, ich möchte erwachsener werden, ich möchte in dem Prozess reifen, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber wie sieht das praktisch aus? Heißt es einfach nur, wie Timme schon sagte, ich gehe jetzt für meine Familie grillen? Oder was heißt das? Und ich denke, es ist ein Zeichen von Männlichkeit, wenn man es schafft, mit seinem Vater eine gute Beziehung auch zurück aufzubauen. Sie muss nicht immer gut gewesen sein, aber ich denke, wenn auf einmal beide verstehen, wie zwei erwachsene Männer, ey, wir müssen an unserer Beziehung arbeiten, dann ist es ein Zeichen für beide, dass es ein guter Prozess ist. Und dasselbe auch mit Freundschaften und erst recht für Jesus. Dass ein Mann, finde ich, sollte erkennen, zumindest, also wenn wir jetzt von einem Christen reden, dann sollte er erkennen, hey, ich muss an meiner Beziehung zu Gott arbeiten. Ich denke, da ist Stolz auch wieder mal ein großes Thema. Und das sind so diese drei Bereiche, an denen man arbeiten sollte, wenn man, also so sagst du das gerade, wenn man Mann werden möchte oder wo man gucken kann, hey, kann ich von mir sagen, dass ich ein erwachsener Mann bin? Ist ja auch bei den Jugendlichen immer so ein Ding. Ich wüsste nicht, ob ich das von mir, mittlerweile würde ich es von mir sagen, aber noch nicht lange, glaube ich.
Also da kann ich vielleicht mal eine Story aus meinem Leben erzählen. Ich habe eine Bibelschule in England besucht im Alter von 21 bis 24 Jahre und ich habe dann meine Freundschaft mit Rosi im letzten Bibelschuljahr angefangen und habe dann noch zum Abschluss so einen Urlaub mit einem englischen Freund in Schottland gemacht und dann sind wir da öfters spazieren und wandern gegangen. Ich bin einmal alleine spazieren gegangen und da empfand ich so von Gott her, ich habe das jetzt nicht so als hörbare Stimme gehört, aber so diese Bestätigung, Gerd, du bist jetzt ein Mann. Und das war eine Bestätigung, die hat so ein richtiges Vorher und Nachher in mir geprägt. Weil ich denke, letztendlich muss man das irgendwann für sich selbst einmal klären. Bin ich jetzt ein Mann oder nicht? Und ich denke, eine der Hauptaufgaben von gesunder Vaterschaft ist auch diese Bestätigung auszusprechen, auszudrücken. Das zeigt sich in vielen Aspekten. Aber da komme ich wieder auf die Erlösungskraft vom Blut Jesu zu sprechen. Es gibt ja einen Vers, da heißt es, wir sind von dem nichtigen Wandel oder der leeren, kaputten, dysfunktionalen Wege erlöst, die wir von den Vorfahren geerbt haben, durch das Blut Jesu. Und da kommt Gott dann durch als perfekter himmlischer Vater. Und wenn wir schon beim Thema Vater sind, wir haben ja nur alle drei Väter. Wir haben einen Vater im Himmel, Der hat immer ein volles Ja für uns. Wir haben einen Vater auf der Erde, der hat eine Mischung von Ja und Nein. Und dann haben wir tatsächlich auch einen Vater in der Hölle. Ein Name für den Feind ist ja der Vater der Lüge. Und der hat ein sehr klares, kaputtmachendes Nein für unser Herz, für unsere Glaubensstrukturen. Und je mehr wir Lügen glauben, umso mehr unterstellen wir uns seiner Vaterschaft. Je mehr wir der Wahrheit glauben, unterstellen wir uns der Vaterschaft Gottes. Und da sind wir wieder zurück im geistlichen Kampf. Ich lese das nochmal vor, wenn ich das kann. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen trägt. Das ist sozusagen, ich habe mir Munition eingehandelt in Wahrheit, um Lügen entgegenzutreten und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Da ist die Frage, wie stark ist Gottes Wort in dir? Hast du da eine kleine Wasserpistole? Hast du da ein Maschinengewehr? Hast du da eine Atombombe? Und das ist einfach eine Ermutigung, unser Denken zu erneuern. Das ist auch der Prozess, wie wir reif werden. Und letztendlich ist es ein, ich höre auf, eine Lüge zu glauben. Und die wird jetzt durch eine Wahrheit ersetzt. Und ich fange jetzt an, eine Wahrheit zu glauben. Und Paulus schreibt im Kolosserbrief, dass das Ziel von seinem Dienst ist, Menschen reif in Christus hinzustellen oder dass das sozusagen das Endziel seines Dienstes ist. Und das ist jetzt nicht so ein statisches Konzept, sondern der Gedanke ist, dass die Reife auf die jeweilige Lebensphase passt. Jetzt bin ich Single und Student oder jetzt bin ich mit einer Freundin unterwegs und mache eine Ausbildung. Jetzt habe ich geheiratet und jetzt kommt das erste Kind. Und Reife ist immer proportional zu meiner jetzigen Lebensphase. Und jetzt kommt das Spannende. Der sagt, der Schritt, wie wir von einer Reifephase in die andere kommen, ist durch eine übernatürliche Kraft Gottes. Also Gottes Geist, Gottes Wort, Gottes Gnade schiebt uns in die nächste Phase. Im Griechischen, der Gedanke ist von so einem Piratenfernrohr, das immer noch eine Stufe weiter ausgezogen wird. Und das ist sozusagen die Aufgabe auch von geistlichen Vätern und Müttern, junge Männer oder von reifen Männern an sich, die jungen Männern sozusagen zu initiieren und sie in die nächste Stufe hineinzuführen. Und da ist so eine Wechselwirkung, wie reagiert der junge Mann darauf und wie wird er auch von Männern um sich herum gefördert. Aber wie dem nochmal ganz zu sagen, man braucht jetzt aber auch nicht so eine Selbstmitleidsparty haben, oh, ich habe jetzt keinen, der mich fördert. Da ist dann wieder der perfekte himmlische Vater, der in einen investiert. Um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, für mich ist ein Aspekt auch dieses Konsumieren und Empfangen, das ist noch eher ein kindliches Denken. Investieren und Kämpfen ist eher ein männlicher Aspekt. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, 11, als ich Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Ich finde, bessere Übersetzung wäre wahrscheinlich auch das Kindische, weil wir sind schon berufen, kindliches Vertrauen zu Gott zu haben. Aber das gibt schon im Geistlichen tatsächlich Etappen, wie man von A nach B kommt. Ich habe da noch ein paar mehr Verse, aber ich will jetzt nicht zu lange erzählen. Ich warte lieber auf deine nächste Frage.
Würdest du denn auch sagen, dass dieses in die nächste Phase gepusht werden von der Gnade, ist auch ein Weg, wie man für sich selber wachsen kann, auch wenn man keinen guten leiblichen Vater hatte? Weil ich frage mich da, wie kann man diese Brücke schlagen von, ich hatte keinen guten oder einen passiven Vater vielleicht, wie kann ich dann Gott als guten Vater annehmen, obwohl ich damit keine guten Erfahrungen gemacht habe?
Da hast du jetzt gerade eine super Frage gestellt. Ich denke, das ist eine Herzensreise, die dauert auch länger. Ich glaube, das sind emotionale Prozesse, Reifungsprozesse. Da ist zum einen einmal die Vergebung, dass ich meinem biologischen Vater vergebe, wo ich entweder Abwesenheit erlitten habe oder wo seine Gegenwart schmerzhaft war oder verletzend war. Und da ist dann dieser ganze Heilungsprozess auf Herzensebene. Ich denke, da ist auch ein Schritt, wo man anfängt zu sehen, mein Vater ist nicht nur ein Vater, mein Vater ist einfach ein Mensch, der seine eigene Lebensgeschichte hat, der vielleicht von seinem eigenen Vater, meinem Opa, überhaupt nichts mitgekriegt hat. Und da spielt auch oft die ganze Geschichte oder das Trauma des Zweiten Weltkrieges mit, wo das letztendlich ungewollt bei uns landet oder wir da Sachen aufarbeiten müssen, die wir selbst gar nicht so erlebt haben. Und ich denke, das Dritte ist tatsächlich einfach dann diesen Schritt zu sagen, mein Vater hat mir was gegeben und sei es mein biologisches Leben. Das hat er mir geschenkt, dafür kann ich dankbar sein und den Rest übernimmt Gott. Und ich empfinde, das ist tatsächlich so ein Blankoscheck, den Gottes Vaterschaft da übernimmt, dass das oft eine übernatürliche Wirkung ist. Und Gott kann dann ganz viel benutzen. Das können Bücher sein, Konferenzen, das kann ein Onkel sein, ein Opa, das kann ein Hauskreis sein, das kann eine Gebetsfeierschaft sein. Und das, wenn man sagt, Jesus, ich danke dir für das, was mein Vater mir gegeben hat und jetzt hänge ich mich an dich und jetzt lade ich ein, dass du jetzt weitermachst, dann kriegt man sowas wie eine souveräne Objektivität. Mein Vater ist mein Vater, ich ehre ihn, ich nehme die Geschichte und auch unsere Geschichte an, so wie sie war. Aber ich hader damit nicht, ich bekämpfe das nicht, ich meckere da jetzt nicht rum oder ich schiebe nicht die Schuld auf die Vergangenheit, sondern ich sage jetzt einfach, Blut Jesu, komm und mach hier einen Cut, mach hier einen Neuanfang. Und dann ist es ein Wiederaufbauprozess der Seele. Nur das Spannende ist, wenn wir geistlich wachsen, dann kommt die geistliche Reife, prägt die unsere Seele und stellt die unsere Seele auch wieder her.
Wir reden gerade über, also aus der Perspektive des Sohnes über den Vater. Mhm. Nun ist es ja so, dass wenn wir darüber reden, dann merkt man schnell, okay, unsere Väter hatten ja voll die Verantwortung mit uns.
Ja.
Und wenn ich meinen Oma und Opa glaube, dann dauert es nicht mehr lange und irgendwann ist man selber in der Rolle, weil es so schnell geht. Wie kann man diese Verantwortung lernen, bevor man einen Sohn hat? Wie kann man diese Verantwortung lernen, bevor man Kinder hat, eine Frau hat, vielleicht sogar eine Beziehung hat? Einige sind da schon drin. Wie lernt man früh diese Verantwortung?
Ja, super Frage. Ich denke, da würde ich einfach das geistliche Wachstum reinbringen. Werde jetzt schon der Freund, den du später mal sein möchtest, werde jetzt schon der Mann. Und ich denke, da ist die große Frage, wo ist die Quelle? Das ist ja in dem Lied. Wann ist ein Mann ein Mann? Eine andere Frage, wer macht mich denn zum Mann? Wer hat denn die Autorität? Und da haben wir einen guten, perfekten himmlischen Vater. Und wenn wir uns diese Bestätigungskarte bei Gott abholen, dann sind wir sozusagen auf einer guten Spur. Weil wir können in den Spiegel gucken und denken, wie muskulös ist mein Körper, wir können auf unser Konto gucken, wie viel ist da drauf, wir können auf unsere berufliche Karriere gucken. Aber letztendlich ist das recht oberflächlich und wir merken, unser Herz hat noch nicht diese Antwort. Und diese Frage ist wirklich in Jesus zu beantworten. Und da gibt es jetzt verschiedene Aspekte, wie die Bibel diese Reifeprozesse oder Kategorien sagt. Man kann als Single ein geistlicher Vater werden. Also diese Baby, junge Männer und Väter, das bezieht sich auf die geistliche Entwicklung, nicht auf eine familiäre. Ich lese mal eine andere Stelle vor. Da heißt es, ich suche das mal gerade. Hebräer 5, eigentlich müsstet ihr längst andere unterrichten können. Stattdessen braucht ihr jemand, der euch noch einmal die Anfangselemente der Botschaft Gottes beibringt. Ihr braucht weder Milch noch feste Nahrung. Wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Interessant, ne? Er ist nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen. Also hier haben wir einen geistlichen Schlüssel, wie man von dem Kind zum Erwachsenwerden auf geistlicher Ebene kommt. Und das ist die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes. Und da ist ein bisschen die Frage, wie verstehst du deine Wiedergeburt, als du dich bekehrt hast? Siehst du das nur als eine Vergebung der Sünde? Oder verstehst du auch, dass du ein neues Leben bekommen hast und auch eine neue Identität? Und ich denke, diese Fähigkeit, das Geschenk der Gerechtigkeit auszupacken, das ist sozusagen ein Schrittwechsel. Und die Offenbarung von der Gabe der Gerechtigkeit war für mich auch ein Schlüssel. Ich habe das sehr spät entdeckt. Ich habe das mit 35 entdeckt. Und ich kann auch sehen, wie sich da bei mir auf Herzensebene was verändert hat. und wie ich da sozusagen eine verzögerte Entwicklung, wie die dadurch beschleunigt wurde in meinem eigenen Erlebnis. Und da ist 2. Korinther 5 ein toller Vers: Der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm. Ja, und das war für mich eine ganz neue Offenbarung, dass ich in Christus ein neues Geschöpf bin und gerechtfertigt bin und dass das sich auf meine Identität ausprägt, dass ich jetzt nicht länger ein toter, verdammter Sünder in Adam bin, sondern ich bin mit Christus am Kreuz dem abgestorben und ich bin mit Christus auferstanden. Also das war für mich ein Durchbruch im Mannsein. Bis dahin habe ich sehr stark mit mir und meiner Vergangenheit und all den Defiziten gehadert. Nur als ich das verstanden habe, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Und da habe ich das erlebt. Bis dahin habe ich, obwohl ich 35 war und schon 2 Kinder hatte, mehr auf einer geistlichen Ebene gehandelt, wo ich einfach Milch getrunken habe. Und das war für mich so eine Offenbarung von dieser Einheit mit Christus am Kreuz. Und das hat dann wiederum Wachstumsprozesse in meinem Mannsein freigesetzt. Also was ich vielleicht schlussfolgernd sagen kann, ist, unsere Schritte in die geistliche Reife fördern die äußeren Schritte. Und ich denke, die deutsche Gesellschaft gibt das ja ziemlich stark vor. Du gehst zur Schule, du entwickelst dich beruflich, du planst deine Finanzen. Äußerlich ist das schon fast ein Automatismus, aber innerlich ist die Frage, wo steht dann dein Herz und wie wächst du als Mensch damit? Wie kommst du als Person dahinter her?
Von mir aus können wir jetzt auch in den Beziehungspart übergehen, wenn ihr das möchtet. Also ich finde, das sind sehr wertvolle Gedanken, die du uns mitgegeben hast, die ich auch gerne mitnehmen möchte und auch richtig Lust habe zu untersuchen tatsächlich in der nächsten Woche, das mal anzuwenden und tiefer zu betrachten. Und ja, ein paar Fragen, die wir haben, beziehen sich natürlich auch auf der Mann in der Beziehung.
Ja.
Dürfen wir Rosi sagen oder sollen wir Roswitha sagen?
Ihr könnt gerne Rosi sagen.
Okay, cool. Da habe ich mich schon gefragt, es gibt ja das Rollenverhältnis von Mann und Frau in einer Ehe, aber wie kann man dieses Rollenverhältnis schon in der Beziehung beschreiben? Und zwar die Frage ist eher, wie viel Rolle hat der Mann in der Beziehung? Weil das ist ja noch keine Ehe, keine Verbundenheit in diesem Sinne. Was denkst du darüber?
Okay. Ja, ich denke, viele Frauen wünschen sich, dass der Mann eine Richtung hat, dass er erstmal geistlich selber steht und dass er die Beziehung auch mitträgt und da auch Initiative zeigt. Das heißt jetzt nicht, dass er für sie stille Zeit macht. Da hat jeder seine eigene Verantwortung. Aber einfach mal vorzuschlagen, hey, können wir mal beten? Hey, wollen wir zusammen in der Bibel lesen? Hey, wollen wir mal zum Lobpreisabend fahren? Das sind ja ganz unterschiedliche Aspekte, die man da so einstreuen kann. Also selbst Jesus aktiv nachzufolgen. Und ich denke, das andere ist auch, dass die Freundin nicht das große Abenteuer ist. Sie ist sozusagen eine Gefährtin, aber dass der Mann fähig ist, seine eigene Berufung zu kennen und dass er schon seinen Frontabschnitt in diesem geistlichen Kampf gefunden hat und dass er das Evangelium offensiv weitergibt. Also das große Abenteuer ist jetzt nicht auf einer Picknickdecke am Wiengebirge zu sitzen. Das ist schön, das ist romantisch und das mögen alle genießen. Aber das gibt tatsächlich noch die Frage, wofür lebst du? Lebst du noch in deiner kleinen Geschichte, wo es nur um deine 80 Jahre geht, oder lebst du schon in dieser großen Geschichte, wo Jesus dich eingeladen hat, seine Story weiterzugeben?
Und wenn du es dann auf die Ehe projizierst oder wenn du jetzt in der Ehe stehst, welche Rolle hat dann der Mann? Wir sehen ja, der Mann wurde zuerst geschaffen. Paulus sagt auch, der Mann sei das Haupt der Frau. Wie lebt ihr zum Beispiel diese Dinge aus oder wie habt ihr da einen Weg gefunden, das auszuleben?
Ja, auch eine gute Frage. Also ich denke, ein Trick ist tatsächlich, gabenorientiert zu leben. Wer ist in welchem Bereich begabt? Da kann man mit dem Haushalt schon mal anfangen. Wie ist die Formulierung? Das macht ja keiner so gerne, aber was macht man denn am liebsten von den Dingen, die nicht ganz so attraktiv sind? Also ich denke, eine Sache ist, so einen ganz aktiven Mut zu haben, zu dienen, den Müll rauszutragen, die Spülmaschine einzuräumen, einzukaufen, zu kochen. Also wir haben da so unseren Weg gefunden, wie wir das ausgleichen oder unter uns aufteilen. Ich fand mal auch sehr interessant, was mein Bibelschulleiter sagt. Er sagt, wenn du an deine zukünftige Frau denkst, dann denk mal dran, mit wem du in 30 Jahren zusammen die Spülmaschine einräumen möchtest. Also das ist mal weg von diesem Ganzen, wie sieht sie aus und wie viele Schmetterlinge flattern jetzt im Bauch rum, hin zu einer langfristigen Freundschaft, die trägt. Und ich denke, es gibt sowas, wenn beide Jesus nachfolgen, dann ist Jesus tatsächlich der, der ein Joch auf beide legt. Also wenn, ihr kennt ja den Satz bei einer Hochzeit, was der Mensch zusammengefügt hat, soll, nee, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Im Griechischen das Wort zusammengefügt ist tatsächlich unter das gleiche Joch gestellt. Und Joch, das ist ja so in der altertümlichen Landwirtschaft dieses Holzwerkzeug, was man auf zwei Ochsen legt. Und der Gedanke ist, dass Jesus tatsächlich da in der Mitte geht und er führt uns aufs Feld. Er lässt uns, führt uns in die Ruhe, aber auch in die Arbeit. Und er schenkt uns da diese Einheit von bis, wo werden wir wohnen, wie sind wir finanziell aufgestellt, wie bringen wir uns in der Gemeinde ein, wie investieren wir unsere Finanzen. Und das braucht die gleiche Richtung und das gleiche Tempo. Und ich denke, für mich der große Schlüssel ist Jesus. Also was bedeutet es, dass Jesus die Lebensquelle ist? Ich denke, das ist oft eine Tücke und ein Trugschluss, dass man denkt, meine Frau macht mich vollständig oder meine Frau macht mich zum Mann. Also A, deine Frau ist nicht deine Mutti, die wird dich jetzt nicht so weiter versorgen. Da bist du jetzt herausgerufen als Krieger und ich benutze das Wort Krieger ganz bewusst, weil ich denke, wir sind zu einem geistlichen Kampf berufen, aber ein Krieger ist auch fähig, für das Herz der Frau zu kämpfen. Und ich denke, da müssen wir oft auch in die Fürbitte gehen, weil unsere Frau hat auch eine seelische Altlast und sie hat auch Baustellen. Und da geht es jetzt darum, dass wir auch fähig sind, dafür sie im Gebet einzustehen.
Ich habe da von deinem Sohn, ich kenne den ja ganz gut, Benny. So ein bisschen, ne? Schon mal von dem gehört.
Ja, ja, ja. Ab und zu, zwei Minuten habt ihr schon miteinander verbracht. Ne?
Er hat mir das erzählt und ich habe ihm mal geglaubt, aber du kannst ja nochmal bestätigen, dass du eine Art Pakt mit Gott hast, für deine Familie zu beten. Dass wenn du nachts aufwachst, dann machst du was?
Ja, also das ist jetzt ein bisschen breiter gefächert. Das war irgendwann mal so dieses, hey Jesus, hier bin ich, wenn... So ein bisschen wie Samuel, ja. Der wurde ja auch geweckt. So in der Richtung ist das so ein bisschen, hey, wenn du mit mir da etwas erleben möchtest, dann darfst du mich gerne wecken. Das habe ich mal so gesagt. Und das erlebe ich teilweise jetzt auch so, nicht jede Nacht, aber ich habe Momente, wo ich das erlebe. Und wir sind ja als Männer auch Priester, auch Wächter auf der Mauer. Was haben die Nachtwächter früher gemacht? Ne? Die haben geguckt, alles gut, alles sicher oder nee, da kommt jetzt ein Feind, da ist jetzt gerade da sind die Philister ins verheißene Land eingebrochen und ich denke so, dieser priesterliche Dienst der Fürbitte oder auch mal so Andachten anzuleiten oder mal zu sagen, hey, jetzt erzählen wir mal, wie geht's uns gerade und dann beten wir für den rechten Nachbarn, das praktizieren wir so am Wochenende manchmal als Familie. Das sind sehr kostbare Momente, wo man immer wieder einfach auch Jesus in den Mittelpunkt stellt. Und auch zu sagen, ohne Jesus packen wir das nicht. Aber Jesus schenkt uns auch eine Familienidentität. Und manchmal betet man mit den Kindern, manchmal betet man für die Kinder. Ich habe so Spaß gesagt, hey, ich hab hinter deinem Rücken über dich geredet, so nach dem Motto, ich habe für dich gebetet. Ne? Und manche Schritte ins Mannsein gehen die Kinder auch nur, weil sie vom Heiligen Geist diesen Impuls kriegen. Da kannst du dich grün und blau reden, das ist sowieso manchmal gar nicht so einfach, als Vater da die eigenen Kinder zu motivieren, weil das ist ja schon überbekannt teilweise und manchmal sagt das der Jugendleiter, sagt der Gleiche da die gleiche Sache und wird dann voll wahrgenommen und es leben die Jugendleiter oder es leben christliche Freunde oder es leben alle, die da einen positiven Einfluss haben. Aber dieses Gebet, das ist ja dieser Kampf. Wie kämpft man denn gegen den Feind? Hier steht, junge Männer haben den Feind besiegt. Das ist ja oft Lüge gegen Wahrheit, aber ich glaube, im Kolosserbrief steht, dass der Epaphroditus im Gebet ringt. Was heißt das, zu ringen? Oder Epheser 6, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und ich denke, dass wir da wach sind, dass wir da nicht schlafen und dass wir da gestählte, muskulöse, geistliche Krieger sind oder durchtrainierte Athleten. Also dass wir da jetzt nicht so Waschlappen oder Couchpotatoes sind, sondern dass wir da stehen. Und manchmal ist das ganz entspannt und manchmal kämpft man da nicht gegen die Familie, sondern gegen den Feind, immer gegen den Feind und immer für die Familie. Aber das darf man nicht zu unterschätzen, welche Muskeln das braucht, da langfristig zu stehen und langfristig eine gesunde Familie sozusagen am Laufen zu halten. Das kostet richtig Kraft. Aber das ist auch eine Kraft, die Gott einem schenkt.
Auch aus dem, was du davor noch sagtest, klingt das jetzt alles zusammen, dass ihr ein richtiges Team seid als Familie oder du darauf bedacht bist, ein Team zu sein. Und gerade auch, wenn du und Rosi zusammen ein Team seid und Aufgaben aufeinander übertragt oder von euch aus Aufgaben angeht, wie legst du dann diese Stelle aus, dass der Mann trotzdem das Haupt ist? Oder wie unterstützt Rosi dich darin, das Haupt zu sein? Weil ich denke auch nämlich, dass es gut ist, ein Team zu sein. Und da kann aber dieser Gedanke schnell verloren gehen.
Ja, also für mich finde ich das eine ganz einfache Brücke. Haupt und Hauptverantwortung. Haupt, das ist jetzt nicht so ein Macht, eine Machtgier, sondern eher die Verantwortung, für etwas gerade zu stehen oder, ich sag mal, den Aufprall abzufedern. Das Haupt zu sein ist letztendlich auch die Aufgabe, auf Jesus hinzuweisen. Jesus, das Haupt der Gemeinde, was hat er gemacht? Er hat sein Leben am Kreuz gegeben. Also für mich bedeutet Haupt sein dienende, hingebende Liebe. Und ganz ehrlich, da gibt es ja endlose Gelegenheiten. Von Müll raustragen bis Windeln wechseln und nachts aufstehen. Also das ist dann eben nicht mehr dieses Konsumieren, sondern dieses Investieren. Und genau, das wird dann ganz praktisch im Alltag.
Ich finde sowieso die Perspektive cool, die wir irgendwie im Gespräch haben, dass man auf einmal, wie du schon sagtest, auf einmal ist man nicht mehr passiv in der Rolle des Sohnes, sondern auf einmal ist man aktiv in der Rolle, ich muss meine Beziehung zu Gott aufbauen, ich muss in meine Freundin investieren, in meine Beziehung investieren, ich muss in meine Freundschaften um mich herum investieren, dass man auf einmal hat man eine ganz andere Perspektive in dem Sinne, dass man so, hey, ich muss was machen, wenn ich hier nichts mache, irgendwann, ich verkümmere so, wenn man das eins, du überträgst es die ganze Zeit eins zu eins auf den Körper an sich, dass er trainiert werden muss, damit man kämpfen kann. Und das würde jeder unterschreiben. Du schickst niemanden in den Krieg, der voll der Waschlappen ist und nur 30 Jahre auf der Couch gelegen hat. Und ich weiß nicht, ob meine zukünftige Frau mich gerne in den Krieg schickt, wenn ich 30 Jahre lang geistig auf der Couch gelegen habe. Und ich weiß nicht, ob die dann so ein Gefühl für Sicherheit haben wird. Oder ob ich ihr ein Gefühl für Sicherheit geben kann. Und ich denke, also man hört es immer zwischen den Zeilen raus oder man sagt es auch oder du sagst es, man muss lernen zu kämpfen und das lernt man eben, indem man sich mit Gott beschäftigt, indem man sich mit der geistlichen Waffenrüstung auch ausrüstet. Paulus benutzt das Bild ja auch und ich finde, das ist so eine Hammerperspektive, dass man aktiv werden muss, dass man so auf, so hey, ich muss was machen, so meine Familie ist wirklich in Gefahr. So.
Ja, einmal das, so den Alltag zu meistern, aber ich empfinde, die größere Frage ist auch, hast du schon deinen Frontabschnitt gefunden, hast du schon deinen Platz in der Gemeinde zum Dienen gefunden? Paulus schreibt in Epheser 3, durch die Kraftwirkung der Gnade wurde er zum Diener des Evangeliums. Bist du schon ein Diener des Evangeliums? Bist du bereit, das Evangelium offensiv weiterzugeben? Nochmal ausgeholt, bist du bereit für die Ewigkeit zu leben oder wo findet die Ewigkeitsperspektive ihren Platz in deinem Alltag? Also eine krasse Offenbarung von Jesus ist auch die des Generals, der himmlischen Herrscharen. Er ist ja der Reiter auf dem Pferd, auf dem weißen Pferd, der sozusagen für Gerechtigkeit reitet und kämpft. Das heißt, er führt einen Krieg. Die himmlischen Herrscharen folgen ihm auf weißen Pferden und er hat ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und die Frage ist, hast du deinen Platz in dieser himmlischen Armee schon gefunden? Um mal so ein bildliches Wortbild zu nehmen, ist Jesus schon mit einem extra weißen Pferd an dich herangeritten und hat dir gesagt, hey, steig auf. Und dann ist die Frage, steigen wir auf dieses Pferd auf oder nicht? Und investieren wir uns für die große Aufgabe? Die ultimative Realität ist ja, dass die Völker um den Thron herum das Lamm anbeten. Das wird unsere ewige Endrealität sein. Und die Frage ist, was machen wir jetzt, um darauf hinzuzugehen? Und Paulus schreibt zum Timotheus, sei stark in der Gnade, die in Christus ist. Und dann gibt er vier Ausdrücke, wie man stark in der Gnade ist. Man investiert sich in andere Menschen, man trainiert wie ein Athlet, man kämpft wie ein Kämpfer und man arbeitet wie ein hart arbeitender Landwirt. Und da habe ich auch noch einen Vers mitgebracht, da heißt es, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. Das griechische Wort für Alltagsgeschäfte ist tatsächlich Bios, also das materielle, biologische Leben, die 80 Jahre. Wenn das dein einziger Fokus ist, dann bist du nicht in dieser himmlischen Armee, dann bist du von deinem weißen Pferd abgestiegen. Und ich denke, jede Frau sehnt sich danach, in diese größere Geschichte mit reingenommen zu werden. Die Frage als Mann sozusagen ist, wo investierst du dich für das Reich Gottes? Wo baust du Gemeinde? Wo gibst du deine Gaben ein? Wo dienst du? Wo gibst du das Evangelium nach deinen Gaben und Möglichkeiten weiter? Weil ich denke, das wird sehr schnell langweilig, wenn die Frau das große Abenteuer ist. Also, und ich denke, diese Fähigkeit, gemeinsam hinter Jesus hinterherzugehen, ist sozusagen das kostbarste Geschenk, was man seiner Frau und seinen Kindern auch geben kann.
Was würdest du sagen, welche Rolle spielen, obwohl man in einer Beziehung mit einem Mädchen ist oder vielleicht schon verheiratet ist, welche Rolle oder wie wichtig sind männliche Freundschaften oder für die Frau dann weibliche?
Ja, super wichtig. Ich denke, das ist, es gibt sowas, das ist sozusagen die vertraute Welt, wo man dann in das große Unbekannte hineingeht. Also Männerfreundschaften sind einfach ein Geschenk Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf so einem Männerwochenende wart. Das Leben wird ja herrlich einfach, so nach dem Motto, viele komplexe Sachen sind da gar nicht mehr. Und ich denke, Männerfreundschaften sind Tankstellen und sich da mal ehrlich auszutauschen, auch über Kämpfe und Anfechtungen, ist super. Ich denke, Männlichkeit ist sowas wie eine unsichtbare Substanz, die von Männern auf Männern übertragen wird. Das ist sozusagen ein Segen, der so rüberwandert. So ein bisschen so wie ein Wi-Fi, hast du mal das Passwort, so ist es so ein bisschen, hey, hast du mal Männlichkeit? Und so tanken wir tatsächlich gesunde Männlichkeit auch auf. Und da wird was in uns befestigt, damit wir dann aber wieder in unserer Identität sind und dann zurückgehen können in dieses Meer der Weiblichkeit, das unbekannte Meer mit sehr vielen Tiefen und ja, fähig sind, die Andersartigkeit auch zu erleben und zu genießen dann.
Genau daran anknüpfend eine Frage, hast du Vorbilder? Und wenn ja, was lernst du von diesen Vorbildern?
Ja, ich habe viele Vorbilder. Ich habe das Vorrecht, an sehr reifen Christen dran gewesen sein zu können. Also biblisch gesehen ist der Apostel Paulus für mich ein Vorbild. Vorbilder für mich oder Sachen, die ich gelernt habe, sind vor allen Dingen auch Treue, Integrität, Langfristigkeit. Manchmal gibt es dienstlich sehr schnell einen Erfolg, aber dann kommt der Charakter nicht mit und dann kommt die große Explosion am Ende. Also ich finde das sehr spannend, wenn jemand nach 40, 50 Jahren im Reich Gottes ein gesundes Herz hat, eine gesunde Ehe und Kinder, die Jesus nachfolgen. Das wäre schon mal eine sehr große Nummer. Ich denke, so für mich eine Vorbildfunktion ist die Proportionalität, dass die innere Reife mit den äußeren Aufgaben zusammenpasst und dass man treu ist. Also wir sind treue Verwalter der Gnade Gottes. Die Frage ist, was wurde uns an Gaben gegeben und was hat man damit gemacht? Und das ist ja sozusagen am Ende steht nicht die Erfolgsfrage, sondern die Treuefrage. Ist jetzt nicht...
Ja, da hat, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber sonst wäre Jesaja ein schlechter Prophet gewesen. Ja. Ich glaube, er hat nicht einen Menschen in seinem Leben zu Gott führen können.
Ja.
Und das bedeutet ja nicht, dass er ein schlechter Prophet war oder ein schlechter Diener Gottes war.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, und einfach, was habe ich sonst noch gelernt? Leute, die mir Jesus groß gemacht haben, Leute, die sich für den Dienst investiert haben, aber die das gesund erlebt haben, die nicht ausgebrannt sind oder die auch wieder aufgestanden sind, nachdem sie hingefallen sind, die Mut hatten, weiterzugehen, die Glaubensschritte gegangen sind, wo sie aus ihren eigenen Ressourcen raus in Gottes Möglichkeiten reingegangen sind. Und ich habe auch erlebt, dass Gott mir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Begleiter schenkt. Das gibt auf Englisch einen Satz, der heißt, Peer Mentoring keeps you going, Upward Mentoring keeps you growing. Das heißt, wenn du mit Leuten in deiner Reifestufe unterwegs bist, dann hält dich das sozusagen aufrecht. Aber wenn du Leute triffst, die geistlich weiter sind, dann heben die dich hoch und bringen die dich weiter. Also es ist so die Einladung, sich Freunde und Gleichaltrige zu suchen, mit denen man sich austauschen kann, aber es ist auch ein großes Geschenk, wenn man Leiter, geistliche Väter oder Leute hat, die einen hochheben und die einem Input geben.
Und was hast du konkret von Jesus als Vorbild gelernt?
Oh, da hast du jetzt eine gute Frage. Wie lange haben wir denn? Also für mich wäre die Kernaussage das Kreuz. Mhm. Das ist die härteste Arbeit, das größte Trauma, das größte Opfer. Und da hat er sozusagen ein für alle Mal sein Herz offengelegt und hält es offen. Da hat er den Mut gehabt und ist das Risiko eingegangen, sich völlig bekannt zu machen und sich völlig hinzugeben, ohne zu wissen, wie ich darauf reagiere. Und das Spannende mit Jesus ist, dass er mich sozusagen in sich einlädt. Also Epheser spricht dafür, dass wir im Geliebten angenommen sind. Jesus ist der Geliebte. Das Wort angenommen ist nicht eine richtige Übersetzung, es ist das Aktionswort der Wort Gnade. Also die Frage ist, was macht die Gnade? Die Gnade befördert mich in den Geliebten und im Geliebten verwandelt mich die Gnade auf Identitätsebenen einen Geliebten. Das Wort wird im Neuen Testament 57 Mal benutzt, also 1. Johannes, Geliebte, liebt einander. Oft wird das als liebe Brüder übersetzt, aber das Wort ist eigentlich noch viel stärker, das heißt Geliebte. Und Jesus hat mich zu einem Geliebten gemacht, das heißt, er hat mich übernatürlich befähigt, auf Identitätsebene seine Liebe zu empfangen. Also ich würde sagen, was habe ich von Jesus gelernt? Er hat es geschafft, als geliebter Sohn des Vaters auf der Erde 33 Jahre als Mensch zu leben. Er hat es geschafft, Menschen zu respektieren. Aber vor allen Dingen hat er es geschafft, zu sterben und aufzuerstehen. Und dann hat er es geschafft, mich damit in diese Reise reinzubeziehen. Und jetzt darf ich in ihm sein und ihm nachfolgen. Das wären so mal ganz spontan ein paar Sachen, die mir einfallen.
Ich würde gerne so einen richtig harten Themenwechsel machen, aber da nicht zu lange drauf hängen bleiben. Ich möchte den Fokus nicht darauf setzen, man könnte eine ganze Folge über das Thema machen.
Mhm.
Und zwar möchte ich noch ein bisschen in den sexuellen Bereich gehen.
Ja.
Wenn man jetzt in einer Beziehung ist, ich habe zwei Fragen, ich stelle sie mal beide direkt und du kannst nacheinander antworten. Soll es klare Grenzen in einer Beziehung geben? Sei es, weiß ich nicht. Manche können es mit Uhrzeit machen, es kann körperliche Nähe sein, was geht nicht. Mhm. Ist es sinnvoll oder ist es wichtig?
Mhm.
Und zweite Frage, ich denke, ein berühmtes Thema oder ein berühmtes Problem heutzutage ist Pornografie bei Männern.
Mhm.
Wie kann man diese vorbeugen und schon, bevor man Probleme damit hat, sich dagegen schützen und versuchen, dagegen anzugehen. Ja, schützen ist ein gutes Wort. Oder wenn man schon drinsteckt, rauskommen.
Ja, sehr gute Frage. Dann fange ich mal direkt mit der Pornografie an.
Okay.
Also das ist ja oft etwas, was sich zu einer Sucht entwickelt, was ganz harmlos anfängt und dann ist das eine Abhängigkeit, aus der man dann nicht so leicht rauskommt. Der erste Schritt wäre sozusagen, mir zu verinnerlichen oder innerlich bewusst zu machen, dass meine Wiedergeburt mich zu einem neuen Menschen gemacht hat. Und neue Menschen haben ein neues Verhalten. Wenn du den Epheserbrief anguckst, dann sind die ersten drei Kapitel über unsere Reichtümer in Christus. Wer ist Jesus, wer bin ich und was ist jetzt neu geworden? Da muss ich noch gar nichts machen. Das ist sozusagen meine neue Identität. Und wenn ich die verstanden habe, dann geht es in das neue Verhalten rein. Also Paulus arbeitet sehr stark von der Identität, vom Identitätswechsel, was ein perfektes Geschenk ist, hin zum Verhaltenswechsel. Also mal ein Beispiel, die Korinther, die hatten es mit Prostitution zu tun, sehr ähnlich wie Pornografie. Da sagt Paulus, ich lese das mal vor, 1. Korinther 6. Jetzt fängt er mit Identität an. Wer sich aber mit dem Herrn vereint, ist ein Geist mit ihm. Im Kontext, wer sich körperlich mit einer Prostituierten vereint, ist ein Körper mit ihr. Wer sich aber mit dem Herrn vereint, also wiedergeboren ist, Kind Gottes ist, ist ein Geist mit ihm. Flieht vor den sexuellen Sünden, wisst ihr dann nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt. Also hier haben wir sozusagen so ein Identitätsbutterbrot, neue Identität, ich bin in meinem Geist mit Jesus vereint. Flieht vor den sexuellen Sünden, das ist sozusagen, wie kommt man da raus? Und dann wieder die Identität, weißt du denn nicht, dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und ich denke, der erste Schritt ist zu verstehen, ich bin in Christus wiedergeboren. Das heißt, ich bin jetzt kein Sünder, sondern ich bin ein Heiliger, ich bin ein Gerechter. Das ist sozusagen das Erste. Und wenn Paulus in Römer 6 sagt, warum sündigen wir nicht mehr, wie kommen wir aus der Sünde raus, wie kommen wir in die Gerechtigkeit rein oder wie leben wir den Heiligungsprozess, hat er sozusagen drei Schritte. A, das bist du nicht, du bist dem abgestorben, du bist mit Jesus am Kreuz der Sünde abgestorben. Die Sünde lebt weiter, aber du bist tot. Die Frage ist, kann man einen Leichnam versuchen? Man kann es versuchen, aber er ist tot. Also das vollbrachte Werk des Kreuzes gegen die Sünde. Das Zweite ist, es gibt sowas wie eine stündliche Weihung. Also ich habe hier Hände, Augen, Mund und Nase. Und das kann ich zwei Arbeitgebern schenken oder das schenke ich zwei Quellen. Entweder öffne ich mich der Gerechtigkeit oder ich öffne mich der Sünde. Was ich höre, was ich esse, was ich trinke, wie ich mit Leuten rede, auf der tieferen Ebene sind das eine von den zwei Sachen. Und da brauchen wir jetzt gar nicht so viel äußerliche Sachen machen. Es geht sozusagen so um die Quelle. Und da zu verstehen, dass wenn ich mich der Sünde widme, es wird mich kaputt machen, es wird auch meine zukünftige Ehe kaputt machen. Und ich denke, wie fliehen wir denn? Nicht aus eigener Kraft, sondern Jesus lebt in uns. Und eine ganz praktische Art und Weise ist, wenn du mitten in der Versuchung bist, zu sagen, ich bin in Christus Jesus die Gerechtigkeit Gottes. Oder ein anderes Wort, ich bin ein Sklave der Gerechtigkeit. Ich war vor dem Kreuz ein Sklave der Sünde, jetzt bin ich auf der anderen Seite ein Sklave der Gerechtigkeit. Also das Zweite ist zu verstehen, es gibt eine Ernte und ich sähe. Und je nachdem, wo man Hilfe braucht, kann man dann einfach sagen, hey, ich informiere meine Freunde, bete für mich. Jesus hat was ganz Spannendes im Garten Gethsemane gemacht. Die Jünger waren alle am Pennen, die waren geistlich am Schlafen. Jesus sagt, wachet und betet und jetzt kommt's, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Er hat nicht gesagt, damit ihr nicht in Sünde fallt. Wenn wir eine bestimmte Flughöhe und geistliche Hitze in unserem Gebetsleben haben, dann schützen wir uns vor bestimmten Versuchungen. Also bestimmte Kämpfe brauchen wir gar nicht kämpfen, wenn wir sozusagen im Wort und im Gebet stehen. Also sozusagen, wenn wir schlafen, dann verlieren wir Flughöhe und da sind wir viel anfälliger für solche Seiten oder dann scheint das viel spannender zu sein. Wenn ich gerade aus dem Restaurant komme und einen vollen Bauch habe, dann kann irgendein Essen präsentiert werden, das ist völlig langweilig. Wenn mein Herz brennt, für Jesus brennt, dann ist das tatsächlich recht langweilig. Also ich habe einen Prediger sagen gehört, der war mal auf einer Party, hat er mal erzählt, fand ich ganz spannend. Da war eine junge Dame, die hat sich ihm da voll angeboten und hat ihn so gefragt als Prediger, hey, willst du heute Nacht mit mir schlafen? Und er sagt ganz trocken, nee, ich habe was Besseres zu tun. Und ich denke, ein großer Schlüssel ist sozusagen auch die positive Alternative. Das ist gar nicht so spannend. Das sind dann ein paar Minuten, die man erlebt, sei es am Bildschirm oder tatsächlich. Nur wie ist das Leben danach? Und der Sündesold ist der Tod. Das stirbt was ab. Und ich denke, es ist vielleicht auch hilfreich zu sehen, gerade mit der Pornografie, man hat mentale Hochzeitsnächte mit einer anderen Frau. Und man will sich ja so rein wie möglich für seine eigene Hochzeitsnacht halten. Und da einfach zu sagen, wenn das noch nicht stattgefunden hat, nee, ich will nicht nur mit meinem Körper in der Hochzeitsnacht nur mit einer Frau haben, auch mit meiner Gedankenwelt. Aber wenn jetzt jemand mitten in der Pornografie drinsteckt, dann einfach zu sagen, das Kreuz Jesu, das Blut Jesu, sich einfach bewusst zu machen, Jesus lebt in mir. Und ich fliehe nicht aus eigener Kraft, sondern ich habe diese tiefe Überzeugung, ich bin geliebt, ich bin ein Kind, ich bin heilig, ich bin gerecht. Das übe ich in meinem Verhalten ein, aber da kommt die Auferstehungskraft und da kommt einfach auch die Kraft von Jüngerschaft und Gemeinschaft in der Gemeinde. Warum treffen wir uns denn so oft? Das ist ja auch, dass wir sozusagen die positive Substanz des Evangeliums einüben und daran erinnern. Und ich denke, eine andere Lösung ist tatsächlich auch, was ist die positive Alternative? Und Paulus schreibt da gedanklich im Philipperbrief 4, Vers 8, ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr ist, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswerte, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Vielleicht noch einen anderen Gedanken zu der Pornografie. Da wird ja Sex als Ware verkauft und da wird ja eine Entwürdigung und eine Entwertung der Person dargestellt. Und manchmal hilft es auch zu sagen, ich gucke mir jetzt nicht einen nackten Körper an, ich gucke mir jetzt Maria oder Helena an. Die Frau ist eine Tochter von zwei Eltern und diese Frau ist vielleicht auch eine Schwester und eine Schwester von jemandem. Jetzt geht es mal noch einen Schritt weiter. Wie würdest du diese Seite angucken wollen, wenn das deine eigene Mutter oder deine eigene Schwester wäre? Da wird es auf einmal ganz krass, wo wir merken, Mensch, das sind ja echte Menschen mit einem echten Leben, einer echten Geschichte. Und Gott hat jedem Menschen eine ureigene Würde geschenkt. Die ist sozusagen intrinsisch, Fremdwort für, sie ist innen drin und sie ist nicht stehlbar, sie ist nicht kaputt machbar. Jeder hat den gleichen Wert. Ich kann hier einen 100-Euro-Schein haben, ich kann drauf rumtrampeln, ich kann drauf rumspucken, der Wert bleibt. Und der Wert von jeder Person bleibt. Und wir kennen ja Menschenhandel und Sklaverei. Viele von den Leuten, die wir uns anschauen, sind tatsächlich auch Sklaven und wir fördern tatsächlich auch die moderne Sklaverei, wenn wir darin investieren. Aber noch das Dritte, wie kommt man da raus, ist tatsächlich, was Paulus in Römer 7 beschreibt, sagt, unter dem Gesetz ist die Sünde König, unter der Gnade ist Jesus König. Es wird oft von der Gnade des Herrn Jesus Christus gesprochen. Die Gnade setzt Jesus die Krone auf. Die Gnade etabliert Jesus als Herr meines Lebens. Und wo Jesus der Herr ist, da bin ich es nicht. Und da ist es aber auch die Sünde nicht. Und da ist auch die Pornografie nicht. Und wir haben die Würde und die Freiheit zu sagen, Jesus, ich nehme die Krone von der Pornografie weg. Pornografie ist nicht mein König. Jesus, du bist mein König. Und das ist ein Herrschaftswechsel. Und da kämpfen wir gegen den Feind, aber auch gegen das Fleisch und gegen die Welt. Nur zu sagen, unter der Gnade wird Jesus König und die Gnade ist nicht nur eine passive Gnade, es ist auch eine regierende Gnade. Die Gnade ersetzt die Sünde. Römer 5 spricht, wo die Gnade, entweder herrscht die Sünde oder es herrscht die Gnade. So zwei Teams, die da gegeneinander spielen und wir sind unter der Gnade. Und das ist sozusagen auch eine Befreiung von der Gesetzlichkeit. Die Gesetzlichkeit erhöht mich zum Gesetzerfüller. Ich kann es aber nicht. Es gibt nur einen Gesetzerfüller, das ist Jesus. Und das ist halt kraftvoll zu verstehen, ich bin am Kreuz nicht nur der Sünde abgestorben, ich bin auch der Gnade abgestorben. Und deswegen bin ich auch mit Jesus in der Auferstehung der Gerechtigkeit auferstanden und auch der Gnade auferstanden. Das mal vielleicht so eine kurze Antwort zur
Pornografie. Wir könnten da eine ganze Folge drüber machen. Aber ja. Ja, das ist, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht.
Na, dann noch die andere Frage. Habt ihr noch Luft zum Zuhören?
Wir also, haben auf jeden Fall.
Ich denke, es ist sehr gesund, Grenzen in einer Freundschaft zu haben. Es ist auch weise, das von Anfang an zu klären. Und da hat jeder seine eigene Geschichte, seine Prägung. Da gibt es Grenzen, die man, wo man sich selbst aufbewahren möchte. Die Frage ist jetzt tatsächlich nicht nur, wie schaffe ich es jetzt irgendwie zur Hochzeitsnacht, sondern die Frage ist mehr, was ist die Schönheit, was ist jetzt schön? Gott sagt ja, es hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Ich denke, da ist eine Schönheit in der Freundschaft, es gibt eine Schönheit in der Verlobung, es gibt eine Schönheit in der Ehe. Und naja, das geht ja von weniger zu mehr, das hat ja was mit Tempo und Intensität zu tun. Und dass, wenn man merkt, hey, wir starten hier ein bisschen zu intensiv und zu schnell durch, dass man dann ausbremst oder dass man einfach auch darüber spricht. Ich denke, viel hat mit Respekt zu tun und sich gegenseitig kennenzulernen. Und ich denke, wichtig ist auch, dass die geistliche und emotionale Reife oder Entwicklung mit der körperlichen einhergeht. Dass man jetzt nicht stundenlang knutscht und dann nachher gar nicht weiß, wer der andere ist, so nach dem Motto, um das mal ganz extrem oder ein bisschen extrem auszudrücken, dass das einfach proportioniert mitwachsen kann. Das Hohelied hat einen schönen Satz, es wiederholt das auch, wecke die Liebe nicht auf, bevor sie es gerne möchte. Also ich kenne das eigentlich jetzt nur auf Englisch. Habt ihr den Vers parat? Until it so desires auf Englisch. Also wecke die Liebe auf, nicht auf, also versuch nicht etwas in dieser, versuch, wenn du in der Freundschaftsetappe bist, versuch jetzt nichts, etwas aus der Ehe-Etappe schon frühzeitig vorreif rauszuquetschen. So weit ist es noch gar nicht. So weit ist die Beziehung noch nicht, so weit sind wir noch nicht. Hängt euch da gegenseitig nicht ab, bis es von selbst aufgewachsen ist. Also das darf so wie so ein Garten aufblühen und auf Englisch sagt man sweet and slow. Das ist so ein Aspekt. Da sind ja die Männer oft auch so Mikrowellen und die Frauen sind da viel langsamer dabei. Also, dass es auch einen Wert gibt an emotionaler Nähe, Gesprächsintimität, wo man auch Zärtlichkeit ausdrückt, das jetzt nicht in eine intensive Richtung geht, sondern wo man einfach es genießt, in der Nähe des anderen zu sein. Und dass man das auch, ein Schutzmechanismus ist auch proportional, die Zeit zu zweit und die Zeit mit Freundeskreisen zu verbringen. Ich denke, das ist durchaus gesund, jetzt nicht extrem lange Zeiten, extrem lange an einem Ort zu sein, wo man, das kann ganz in Ordnung sein, das ist jetzt nicht ein Gesetz, aber im Sinne von, man spürt ja selber, was macht das mit uns, in welche Richtung bringt uns das? Und ich denke, es gibt Grenzen. Und ich denke, es ist auch weise, wenn man da, während man eine Freundschaft führt, da mit weisen Leuten drüber redet. Dass man sich selbst reflektiert, dass man sich Rat einholt. Weil es gibt auch so einen, Freunde wissen manchmal, hey, weißt du was, ich glaube, das ist gerade jetzt nicht so geschickt, was du da machst, dass man sich da selbst auch korrigieren und einrahmen lässt, sondern dass man da nicht so alleine auf weiter Flur irgendwo in eine Gegend hinschießt und davor schnell Sachen macht, wo man das bereut. Also ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, boah, ich bin so froh, dass wir jetzt vor der Ehe das schon so aktiv angegangen sind. Also ich habe da Jugendliche gesagt, das tat ihnen so leid, dass sie nicht warten konnten. Das war für sie so auch belastend, auch auf Gewissensebene. Also da tut man sich selbst einen Gefallen, wenn du da richtig gesunde Schutzmechanismen einbaut, aber dann tatsächlich auch das Schöne in diesem körperlichen Bereich auch genießt und erlebt, aber in einem Aspekt, wo Jesus verherrlicht wird. Also es gibt so ein Mantra, wenn du willst, von ganzem Herzen im Namen Jesu zur Ehre Gottes. Das ist so eine Brille, die man da aufsetzen kann und das dann mal so durchfiltern lassen kann.
Du hast noch in der Antwort davor zur Pornografie einen Begriff genannt, den hast du genannt, die stündliche Weihung. Ich habe nicht ganz verstanden, was du damit meinst. Was
ja.
war das?
Naja, dass die neue Identität ist ja ein Geschenk, das haben wir. Nur die Frage ist, was machst du jetzt damit? Mhm. Und da kommt jetzt so unsere Verantwortung rein. Und wenn du jetzt Römer 6 nochmal anschaust, da geht es ja darum, wir geben unsere Glieder hin. Also was heißt Glieder des Körpers? Also deine Augen gucken was, deine Gedanken denken was, deine Ohren hören was, deine Worte sprechen was. Und das meine ich jetzt mit der stündlichen Hingabe, Weihung, ist einfach zu sagen, Jesus, hier bin ich oder Geist Gottes, leite mich. Wir wandeln ja, altes Wort jetzt Lutherdeutsch, nach dem Geist oder nach dem Fleisch. Ich denke, der Gedanke ist, dass wir einfach sagen, Jesus, jetzt brauche ich dich. Und Jesus, jetzt brauche ich dich schon wieder. Und Jesus, jetzt brauche ich dich schon wieder. Es ist sozusagen eine aktive Abhängigkeit. Es ist eine gesprächsmäßige Intimität. Also ich bin sozusagen in einem inneren, in einer inneren Zwiesprache. Ich bin auf Herzensebene, pflege ich die Nähe oder ich praktiziere die Gegenwart Gottes, was auch immer dir dabei hilft. Für manche ist es mal ein Lobpreislied, für andere ist es Stille, für andere ist es ein Spaziergang in der Natur. Aber wie schaffe ich es, mir das Bewusstsein von Gottes Gegenwart im Alltag vor Augen zu halten? Und da sind das oft diese verborgenen Hingaben, die dann zu einer öffentlichen Ernte führen. Wenn jetzt jemanden große sexuelle Unmoral begeht und das sehr öffentlich wird, das hat schon lange vorher angefangen. Das ist diese, wo sehst du im Geheimen? Was guckst du 3 Uhr nachts? Was hörst du, wenn du müde bist? Wovon empfängst du Trost? Wer füllt dein Herzenstank auf? Und da mag ich, wie Jesus mit den Emmaus-Jüngern redet und dann sagen die am Ende, brannte nicht unser Herz. Was hat Jesus gemacht? Er hat sich um sie gekümmert. Hey, wie geht's euch denn? Er hat ihnen die Bibelarbeit gegeben und dann hat er ihnen das Brot gebrochen. Und da ist ein brannte nicht unser Herz. Und ich denke, dazu müssen wir auch Holz nachlegen, damit das Herz weiter brennt. Und wie das jemand macht, da gibt's die altbekannten geistlichen Disziplinen, die wir allerdings nicht machen, damit Gott uns mehr liebt oder mehr annimmt. Die machen wir, weil Gott uns liebt und angenommen hat. Und weil das halt spannend ist, dass Jesus in uns geformt wird und weil er es wert ist und weil er unsere Lebensquelle ist. Er ist nicht nur unser Herr, er ist nicht nur unser Heiland, sondern er ist tatsächlich auch unsere Lebensquelle.
Ja. Und das kann man ja auch genauso auch auf die Beziehung also mitnehmen. Dieses Prinzip der Weihung.
Genau. Und ich denke, das schützt uns auch, dass wir in der Freundin oder in der Ehefrau nicht die Lebensquelle treffen. Ja. So nach dem Motto, Jesus sehe ich nicht, die kann ich nicht anfassen, aber hier sitzt sie neben mir auf dem Sofa, ich kann sie umarmen, ich kann ihr einen Kuss geben und sie sagt, wie toll ich bin. Mhm. Du bist jetzt meine Lebensquelle und das nennt man diese Co-Abhängigkeit und das ist im Grunde genommen einfach zum Scheitern verurteilt. Also das ist ein Rose ist eine super tolle Ehefrau, die beste, die ich mir überhaupt wünschen könnte, aber sie ist nicht ein Jesus-Ersatz. Jesus ist Jesus, meine Freundin ist meine Freundin. Und das sagt Jeremia, ihr habt 2 Sachen gemacht. Ihr habt mich verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers, und ihr habt euch kaputte Brunnen gebaut, die kein Wasser halten. Und ein anderer Mensch ist immer ein kaputter Brunnen. Toller Freund, tolle Freundin, aber nicht eine Lebensquelle.
Okay, ich habe gerade so gemerkt, dass es Richtung Ende geht und schon so 2 Minuten überlegt, wie man diese 1,5 Stunden, ich weiß nicht, wie lange waren wir hier, ob man das so zusammenfassen kann in 3 Sätzen, und ich weiß es nicht, mir fällt es schwer. Wir haben darüber geredet, ab wann ist ein Mann ein Mann? Was ist Männlichkeit? Was ist die Verantwortung in der Beziehung vor Gott zu deinen eigenen Eltern und zu deinem Sohn später? Wir haben ein bisschen über Pornografie geredet. Und über Beziehungen ganz viel. Und ich denke, wir können alle wirklich, wirklich viel mitnehmen. Danke, Gerd, dass du heute hier warst.
Ja, vielen Dank.
Ich finde übrigens faszinierend, dass dein Glas nur halb leer ist. Oder halb voll, wie man es halt sieht. Du hast wirklich viel geredet, aber es war sehr, sehr gut. Und danke, dass du heute hier warst.
Ja, danke für die Einladung. War schön, mit euch zu sitzen und schön, mit euch zu erzählen.
Sehr gerne.
Und wenn ihr beide jetzt nichts mehr zu ergänzen habt.
Jetzt haben wir kein Vers der Woche, aber.
Oh, ich hab. Egal, passt schon, passt schon.
Sonst habe ich einen zum Nachschieben.
Ja. Mach.
Vers der Woche, Galater 2,20, ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt, jetzt lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.
Amen.
Amen.
Dann würde ich sagen, aus gegebenem Anlass, da wir heute Gerd hier haben, hasta luego.
Muy bien, muchas gracias, que les vaya bien, Dios les bendiga.